Irgendwas mit Daten. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Daten, dem Podcast zur Datenanalyse in der Industrie. Heute sind wir bei der zweiten Folge von der statistischen Versuchsplanung und Auswertung von DUE, dem Design of Experiments. In Teil 1 ging es darum, was denn statistische Versuchsplanung überhaupt ist. Und jetzt steigen wir ein in das tatsächliche Doing. Das heißt, wie geht das denn jetzt mit der Planung? Zweiter Teil ist der Teil, in dem es um die Planung geht. Und dann kommt als nächstes die Frage, welcher Versuchsplan ist wichtig und wie werte ich das Ganze aus? Und im fünften Teil, wie nutze ich das Ganze? Schauen wir also heute etwas intensiver in die Planung. Was ist das Ziel der Planung bei der statistischen Versuchsplanung und Auswertung? Ich nenne das jetzt der Kürze halt immer DOE, bedeutet halt statistische Versuchsplanung und Auswertung. Also Ziel der Planung in der DOE ist Verknüpfung von vorhandenem Wissen mit dem bestmöglichen Versuchsplan-Design, damit wir möglichst viel aus unseren Versuchen auch rausbekommen. Da Versuchspläne ein riesengroßes Thema sind, gibt es dafür eine eigene Folge, den dritten Teil. Und im zweiten Teil gucken wir uns jetzt speziell an, wie können wir vorhandenes Wissen sammeln und strukturieren. Das heißt also, wir schauen uns ein paar Tools an, die kennen Sie wahrscheinlich auch alle schon. Das ist alles keine Raketentechnik und trotzdem unglaublich hilfreich, um ein bisschen Struktur und Ordnung da reinzubekommen und die nächsten Schritte gut gehen zu können. Wir schauen uns also an, wie kann vorhandenes Wissen genutzt werden, welche Einflüsse sollen untersucht werden und was sollte ich auf jeden Fall machen, bevor ich in den nächsten Schritt mit der Planauswahl gehe. Das erste ist, ich muss mir überlegen beim vorhandenen Wissen, was ist denn überhaupt mein Plan hier? Was ist mein Projekt, was ich mache? Warum tue ich das? Und was sind so die Rahmenbedingungen? Wann soll das fertig sein zum Beispiel? Wer spielt da alles mit? Was gucke ich mir an? Was gucke ich mir nicht an? Ich habe für diese Serie von Podcast-Folgen zur Versuchsplanung ein Beispiel rausgesucht. Das ist ein relativ einfaches Beispiel. Da geht es darum, einen Papierrotor zu optimieren, die Sinkzeit eines Papierrotors. Sie finden das alles auch in den Shownotes nochmal detailliert beschrieben. Und da gibt es eben auch eine Beschreibung, eine Projektbeschreibung, was dieses Projekt ausmacht. Das Problem bei der Rotorsinkzeit ist, der kommt zu schnell nach unten. Also das aktuelle Design ist einfach nicht optimal. Der soll so optimiert werden, dass die Sinkzeit länger ist. Was zur Sammlung des Vorwissens auch immer dazugehört, ist, dass der Ablauf des Versuchs nochmal klargestellt wird. Da reicht ein Flussdiagramm mit 5 bis 7 Schritten, also wirklich ganz grob, einfach nur mal aufzuschreiben, in welcher Reihenfolge passiert was. Das hat gerade, wenn man mit mehreren Menschen zusammenarbeitet, den unschätzbaren Vorteil, dass jede weiß, in welcher Reihenfolge wird was gemacht, damit die Versuche auch möglichst gleichmäßig ablaufen können. Und oft ist es so, dass gerade bei solchen Sachen rauskommt, ach, du machst das so? Ach so, das ist ja interessant. Ich mache das immer anders. Und alleine sowas zu wissen, ist natürlich schon ein ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht, dass Prozesse manchmal ein bisschen unvorhersehbar im Ergebnis sind. Also Flussdiagramm, 5 bis 7 Schritte, kein Monster, sondern wirklich kurz und knackig, Helikopterperspektive wird das auch gerne genannt, die wichtigen 5 bis 7 Schritte. Im nächsten Schritt geht es darum, zu sammeln und zu überlegen und auch das gerne im Team, welche möglichen Einflüsse haben wir denn so? Mein Lieblingstool dafür ist definitiv ein Ishikawa- oder Fischgrätendiagramm, weil sich da eben diese ganzen Einflüsse gut strukturieren lassen. Die klassischen 6 Kategorien, Mensch, Maschine, Material, Methode, Messung und Mitwelt, sind ein guter Ausgangspunkt. Und wenn man sagt, naja, für uns passen die nicht, dann kann man die natürlich auch anders benennen oder auch mehr oder weniger nehmen. Wichtig ist an der Stelle zu sammeln, nicht, was macht hier ein Problem, sondern erstmal zu überlegen, ganz neutral, was verändert die Zielgröße? Was hat hier einen Einfluss? Sie finden in den Shownotes auch das Ishikawa-Diagramm zum Rotor. Und da geht es eben darum, die Sinkzeit zu verstehen, besser zu verstehen, was einen Effekt auf die Sinkzeit hat. Und dann eben einfach mal zu sammeln. Und dieses einfach mal sammeln ist wirklich ein wichtiger Schritt. Denn später, wenn Sie irgendjemandem erklären wollen, was habe ich hier eigentlich gemacht, dann ist so ein Diagramm ein super Ausgangspunkt, um zu zeigen, das ist das, woran wir alles gedacht haben. Und dann kommt der nächste Schritt, nämlich, welche Einflüsse untersuche ich denn jetzt wirklich? Kann man dann auch direkt in der Fischgräte markieren, fett machen, bunt machen, wie auch immer, und zeigen, das ist das, woran wir alles gedacht haben. Und die markierten, bunten, fettgedruckten, das sind die, die wir uns jetzt genauer angucken in der DOE. Das heißt also, für jeden möglichen Einfluss, der da auftaucht, gibt es mindestens 3 Varianten, wie ich mit dem weiter umgehe. Das eine ist, ich möchte den wirklich untersuchen. Ich möchte untersuchen, was die Temperatur für einen Einfluss hat oder beim Rotor, was die Flügellänge für einen Einfluss hat. Dann muss ich den natürlich noch ein bisschen weiter beschreiben. Und alle die, wo ich sage, nö, das, ich glaube nicht, dass die Luftfeuchtigkeit was mit der Sinkzeit zu tun hat zum Beispiel, das wird halt einfach nur dokumentiert. Ich habe mir das angeguckt und wir haben entschieden, das ist wahrscheinlich vernachlässigbar. Auch das ist ganz wichtig. Ne? Dokumentation, super unbeliebt, ganz klar. Und es ist wichtig, es irgendwo mal aufzuschreiben und zu sagen, wir glauben, dass es keinen Einfluss hat. Das nutzt Ihnen auch selber, wenn Sie weitere Versuche machen. Dann müssen Sie nicht jedes Mal neu überlegen, wenn Sie was Ähnliches machen. Luftfeuchtigkeit, ja, nein. Weil es gibt natürlich auch Merkmale, bei denen ist das nicht ganz so einfach zu entscheiden. Also, erste Klasse, ich will das weiter untersuchen. Wir wollen das weiter untersuchen. Das muss also weiter beschrieben werden. Zweite Kategorie, es ist vernachlässigbar. Sinnvoll ist dann natürlich eine Begründung zu geben und nicht einfach nur zu sagen, ach, pft, ist sowieso egal, sondern sich zu überlegen, warum. Und dann gibt es noch die Sachen, wo ich weiß, die haben irgendwie einen Einfluss. Die möchte ich aber nicht untersuchen, sondern die sollen auf eine bestimmte Einstellung gestellt werden. Ich möchte zum Beispiel nicht untersuchen, was die Temperatur für einen Effekt hat. Ich möchte, dass die Temperatur auf 235 Grad eingestellt wird, fix für alle Versuche. Da ist es dann natürlich wichtig, das aufzuschreiben, damit die Menschen, die die Versuche umsetzen, auch wissen, alles klar, Temperatur, nicht dran drehen, 235 Grad, ganz egal, was rauskommt, so ist der Plan. Und auch das muss natürlich entsprechend dokumentiert werden. Damit haben wir aber schon einen großen Teil von diesen gesammelten möglichen Einflüssen in die zweite und dritte Kategorie geschoben, nämlich in die muss nur dokumentiert werden Kategorie. Und dann beschäftigen wir uns ein bisschen intensiver mit dem, was tatsächlich jetzt untersucht werden soll. Das heißt also, wir gehen hin und gucken uns zum Beispiel an, was für eine technische Einheit ist das? Ist das ein attributives oder ein variables Merkmal? Welche Messunsicherheit habe ich da? Also kann ich eine vorgegebene Temperatur auch erwarten oder ist das eher so ein grober Anhaltspunkt, wenn ich sage, 235 Grad soll eingestellt werden, kann ich mir ziemlich sicher sein, dass irgendwo zwischen 200 und 250 Grad auch die Temperatur ist, die ich da im Prozess habe. Das hat viel also mit Messtechnik zu tun und auch viel mit Prozesswissen. Ganz wenig mit Statistik. Es geht also darum, diese Einflussgrößen detailliert zu beschreiben und natürlich auch die Zielgrößen, also das, was wir uns hinterher angucken, um zu sagen, das funktioniert gut oder nicht so gut. Ja, zum Beispiel die Sinkzeit von dem Rotor oder auch die Länge von einem Bauteil, was rauskommt, ein Durchmesser, irgendwelche anderen Maße. Auch bei den Zielgrößen sollte ich ein bisschen mehr aufschreiben. Technische Einheit, Messniveau, die Optimierungsrichtung, Toleranzgrenzen, Anforderungen, alles sowas. Und auch dazu finden Sie in den Shownotes ein Dokument, wo Sie das für den Router nachvollziehen können, was ich denke, was da immer ganz gut zugeschrieben werden sollte. Also wieder ganz viel Dokumentation. Und Sie sehen schon, irgendwie hat es seine Berechtigung, warum DOE mit statistischer Versuchsplanung übersetzt wird, auch wenn es die Planung und Auswertung ist, weil dieser Planungsteil ein wirklich essentiell wichtiger Bestandteil ist und der gut und sauber gemacht werden soll. Und das ist unglaublich schwierig, wenn man sich sehr disziplinieren muss, nicht einfach anzufangen, sondern wirklich erstmal sauber zu planen. Das ist den Menschen nicht gegeben, mir übrigens auch nicht. Ich bin auch eher ein, dann lass uns doch mal anfangen und gucken, was rauskommt. Es ist wirklich schwer, das zu machen. Deswegen nochmal der Hinweis, diese Methode auszuprobieren an einem kleinen Projekt ist eine gute Idee. Also vorhandenes Wissen zusammenfassen, Einflüsse auswählen, die untersucht werden sollen. Und jetzt könnten wir eigentlich schon in die Planauswahl gehen und tun das aber noch nicht. Denn erstmal gibt es noch ein paar Punkte, die ganz wichtig vorher geklärt werden sollten, bevor es in die eigentliche Planauswahl für die DOE geht. Das erste ist, ich muss mir mal überlegen, wie das mit der Messunsicherheit aussieht. Und wenn ich für die Zielgröße keine Messsystemanalyse MSA gemacht habe, Folge 8 sagt noch ein bisschen mehr dazu, wie es geht und was dazugehört, dann ist es sinnvoll für die Zielgröße eine MSA zu tun, durchzuführen. Vor dem ganz einfachen Hintergrund, es ist sehr viel häufiger ein Messproblem als ein Prozessproblem, wenn Sachen völlig unkontrolliert sind. Ich weiß, das ist jetzt eine fiese These, weil wir alle denken, wieso messen können wir doch und wir kalibrieren doch und so weiter. Und trotzdem zeigt die Erfahrung, dass ganz, ganz oft das Messen ein Problem ist und gar nicht so sehr der Prozess. Und wenn Sie keine MSA gemacht haben, dann wissen Sie das nicht. Sie wissen nicht, ob Sie vernünftig messen können, ob Ihre Messunsicherheit klein genug ist. Ein weiterer Punkt, wofür so eine MSA gut ist, ich weiß, mit wie viel Streuung ich grundsätzlich zu rechnen habe. Denn selbst wenn ich einen perfekt laufenden Prozess habe, meine Messunsicherheit bleibt ja immer über. Die kommt immer obendrauf. Das heißt, selbst wenn der Prozess in der Lage ist, jedes Teil komplett identisch auszuspucken, werden meine Messwerte streuen, weil die Messunsicherheit da drauf kommt. Und wenn viel Messunsicherheit drauf kommt, naja, dann habe ich eben Streuung in den Messwerten, obwohl der Prozess super läuft. Ich sehe das nur nicht in meinen Messwerten. Deswegen ist es gut, eine MSA zu machen, sowieso immer und grundsätzlich. Für die DOE ist es gut, weil wir dann die Signale aus dem Prozess sehr viel besser erkennen können. Wir sehen sehr viel schneller, was einen Effekt hat und wie groß dieser Effekt ist, wenn das nicht im Rauschen der Messung untergeht. Also MSA ist das eine, ganz, ganz warme Empfehlung, das vorher zu machen. Dann ist es auf jeden Fall auch gut, irgendwas über Lage und Streuung der Zielgröße zu wissen. Also zum Beispiel, wenn es ein laufender Prozess ist, mal in die Fertigung reinzuschauen und sich einen Mittelwert und eine Standardabweichung anzugucken. Na, wo liegen wir denn eigentlich und wie viel Streuung haben wir da? Typischerweise. Wenn wir in der Entwicklung sind und es diese Werte gar nicht gibt, naja, klassischerweise in der Entwicklung ist es halt noch in der Entwicklung und noch nicht in der Serie, dann ist es gut, mit einem Basisdesign anzufangen und erstmal zu gucken, was passiert denn, ein paar Vorversuche zu machen und zum Beispiel an diesen Prototypen oder ersten Designs Messwerte aufzunehmen. Das haben wir dann auch für den Rotor gemacht und schon mal geguckt, wie gut ist das denn überhaupt greifbar und messbar und wie viel Streuung haben wir von einem Versuch zum nächsten mit dem gleichen Teil oder auch mit einem anderen Design, was aber eigentlich baugleich ist. Wie unterschiedlich ist das Ganze? Wichtig ist, die Messvorschrift präzise aufzuschreiben und ganz klar zu kommunizieren, wie werden hier Messwerte aufgenommen. Wahrscheinlich gibt es jetzt den einen oder die andere, die Augen verdreht und sagt, das gibt's doch bei uns alles schon. Das ist doch, ne? Soll ich mich mit was beschäftigen, was schon da ist? Nö. Wenn Sie in der wunderbaren Situation sind, dass das alles völlig klar ist für alle Menschen, die da in diesem Versuch eine Rolle spielen, prima, dann haben Sie gewonnen. Meine Erfahrung ist, dass es ganz oft nicht ganz so klar ist und dass das schon so das ein oder andere Mal unterschiedlich gehandhabt wird. Und genau das wollen wir in der DOE nicht. Wir möchten gerne, dass es so reproduzierbar und eindeutig wie möglich ist, dass wir uns auf das konzentrieren wollen, was wir untersuchen wollen, nämlich die Einflussgrößen. Und nicht, was der eine Mensch anders macht als der andere Mensch. Typischerweise ist das nicht das Ziel der DOE. Das Gleiche wie mit der Messvorschrift gilt natürlich auch für die Durchführung der Versuche. Auch da muss ganz klar kommuniziert werden, was ist zu tun. Ja, Temperatur 235 Grad muss festgestellt sein. Punkt. Wird nicht dran gedreht. In welcher Reihenfolge werden Sachen gemacht und so weiter. All das muss klar kommuniziert werden, sodass wirklich das Risiko, dass irgendwas schief geht, klein gehalten wird. Und glauben Sie mir, das Risiko ist niemals null. Es gibt immer eine unglaubliche Kreativität von Menschen, die dann anfangen, irgendwas in irgendeine andere Richtung zu bewegen, als es im Plan steht, weil sie denken, das macht doch gar keinen Sinn. Ich mache das jetzt mal anders. Und gar nicht in böser Absicht, sondern einfach nur, weil sie denken, ja, das erscheint mir jetzt besser, es so zu machen. Und dann haben sie hinterher Ergebnisse, die nicht so gut und effizient sind, wie sie eigentlich hätten sein können. Und deswegen ist es eben wichtig, auch Versuchsvorgaben präzise aufzuschreiben, damit die Menschen wissen, das soll ich tun. Und total clever ist es ihnen auch zu sagen, warum. Ja, dass da nicht jemand kommt und sagt, naja, hat sich jetzt wieder hier, Herr Ingenieur, hat sich was ausgedacht. Das setze ich aber so nicht um, weil da kommt ja dann sowieso nur irgendwas Schlechtes bei raus. Das weiß ich schon. Dann diskutieren wir wieder über schlechte Teile. Das will ich nicht. Also, na, ich verändere das mal so ein bisschen. Und das macht halt das schöne DOE-Prinzip kaputt. Das wollen wir nicht. Deswegen ist es wichtig, diesen Menschen zu sagen, hier in der DOE, kann es sein, dass wir auch tatsächlich mal schlechte Teile produzieren oder Teile, die nicht ganz so optimal sind. Das gehört dazu, weil wir wissen wollen, bis zu welchem Punkt funktioniert es denn. Und dafür müssen wir manchmal auch die Grenze überschreiten und einfach schlechte Dinge machen. Ja, natürlich sollte der Prozess trotzdem noch irgendwie funktionieren. Er funktioniert aber wahrscheinlich nicht immer so ganz optimal. Denn das Ziel der DOE ist nicht immer optimale Ergebnisse zu bekommen, sondern zu verstehen, in welchem Bereich das funktioniert und wo das eben nicht mehr funktioniert. Ein ganz wichtiger Schritt für die DOE ist also, klare Vorgaben zu haben und viel Transparenz, was zu tun ist und wie es zu tun ist, damit wir da auch die Effizienz in den Versuchen bekommen. Und wie aus diesem Ganzen dann ein Versuchsplan wird, da erzähle ich von in der nächsten Folge von und berichte ein bisschen darüber, welche Versuchspläne gibt es, was können wir denn eigentlich jetzt untersuchen und was sind die Auswahlkriterien, das eine zu machen oder das andere zu lassen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie dann wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Schicken Sie mir doch Ihre Fragen, Anregungen oder Ihre Kritik gerne an post@irgendwasmitdaten.io. Bis dahin viel Erfolg und Spaß mit der Datenanalyse. Und denken Sie immer daran, es kommt darauf an. Ihre Barbara Bredner.